fahren doch mal gnädig und fahrt nicht immer nach Venedig, nach der Riviera und der Schweiz.
Hallo liebe PyrmonterInnen und liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zum ersten Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht, Pyrmont persönlich. Heute, wie schon angekündigt, mit der Schnapszahl 11. Heute haben wir auch zu Gast eine rheinländische Frohnatur. Sie würde ich zumindest auch so beschreiben, denn wir Rheinländer, wir sind so. Allerdings hat sie uns gesagt, ihr Leben ist eigentlich echt unspektakulär. Mit außergewöhnlichen Hobbys kann sie auch nicht punkten. Dafür steckt sie ihre ganze Energie in ihrem Beruf. Aufgewachsen ist sie in Bergisch Gladbach, also Rheinländerin durch und durch. Sie hat Kunstgeschichte in Bonn über die Slawistik und osteuropäische Geschichte studiert, hat danach im Landesmuseum in Ratingen gearbeitet und war wissenschaftliche Mitarbeiterin. Heute ist Melanie Mehring als Museumsleiterin hier in Bad Pyrmont. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen herzlichen Dank. Da fühle ich mich als kölsches Mädchen natürlich echt geehrt, dass ich diese Jubiläumsepisode mit euch machen darf.
Ja, da haben wir uns richtig gut ausgedacht, würde ich sagen. Zufall. Und da direkt die Frage, wie wir sie allen Kandidaten hier stellen oder Interviewpartnern, war das dein Ziel, hier nach Bad Pyrmont als Museumsleiterin zu kommen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, nein, weil meine Familie kommt hier aus Bad Pyrmont. Ich war als junges Mädchen und ja bis ins Teenageralter ganz oft hier, habe meine Großeltern besucht. Und wenn man ehrlich ist, so als Teenager, wenn man aus einer großen Stadt kommt, dann ist Pyrmont eher so, so ein Pflichtbesuch. Und ich habe immer gedacht, nee, hier leben, Aber als ich dann die Stellenausschreibung gesehen habe, da hat es dann doch gepasst.
Also heute hast du einen anderen Blick auch auf die Stadt.
Auf jeden Fall. Also ich finde für so ein kleines Städtchen mitten im Nirgendwo hat Pyrmont einiges zu bieten.
Ja, definitiv. Und du bist direkt, wo du damals studiert hast, war das direkt die Ambition, ich möchte eine Museumsleitung übernehmen oder war das eher noch so typisch Student, ich studiere das jetzt mal, weil mich das interessiert und ich habe gar keine Ahnung, was ich eigentlich machen möchte?
Tatsächlich, also so die Richtung war das. mein Ziel war immer so ein bisschen, dass ich in meinem beruflichen Leben das vermitteln möchte, was mir Spaß macht, was mir am Herzen liegt. Ein Lehramt kam da nicht in Frage, das war nicht so mein Ding.
Und aber wäre eine Option gewesen?
So ein Notnagel, wenn ich ehrlich bin. Nee, eigentlich so mein erstes Ziel war, Richtung Journalismus zu gehen. Und dann habe ich eben so geguckt, wie kommt man da hin? Und wenn du Journalist werden willst, dann musst du ja eigentlich was haben, worüber du schreiben kannst.
Ja.
Das heißt, so der Rat war dann auch so bei der Berufsberatung, dann studier was dich interessiert. Und das war einfach irgendwie Kunstgeschichte, weil ich auch, mein Vater ist Fotograf, ich bin so mit Kunst und Ausstellungen irgendwie aufgewachsen. Und Geschichte lag mir auch in der Schule schon und dann war das irgendwie eine ganz gute Kombination. Naja, und während des Studiums habe ich dann eben Praktika in Museen gemacht. Das lag irgendwie nah und da ist der Funke übergesprungen. Das war dann eben mein Ding. Also eben, das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich mit ganz vielen Themen zu beschäftigen und das eben anderen Leuten nahezubringen.
Ja, sehr interessant. Heute kannst du diese Eigenschaft in Bad Pyrmont umsetzen. Und wir wollen dich natürlich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Und da kommen wir zum Format Kaffee oder Tee.
Kommt nach Pyrmont, hier werden müde Knochen munter. Und auch der Blutdruck fährt hinunter. Vergessen ist das Magenweh.
Und da fangen wir gleich mit an. Karneval oder Schützenfest?
Na, Karneval. Das ist gar keine Frage.
Eine Frage, die bräuchte man hier gar keinem zu stellen, weil hier gibt es ja mehr oder weniger das Schützenfest.
Genau,
ja. Und Karneval gibt es ja hier auch, nur das darf man als Rheinländer, also das Verhältnis ist ein anderes, sagen wir es mal so.
Absolut, ja. Also ich bin jetzt auch nicht die super Jecke, ne? Aber so ein, zwei Veranstaltungen im Jahr mache ich total gerne mit und ich gehe auch mal gerne aufs Schützenfest, aber bei der Entweder-Oder-Frage ist die Entscheidung ganz klar.
Helene oder Trampelquelle?
Oh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag keine der Quellen.
Oh.
Ja, ich hoffe, ihr schmeißt mich jetzt nicht raus, aber da bleibe ich beim klassischen Mineralwasser.
Ja, okay. Ich meine, gut, eine Heilwirkung hat natürlich auch nicht unbedingt was mit Geschmack zu tun.
Das stimmt.
Wobei ich persönlich muss sagen, wenn ich an der Trampelquelle stehe, dieses super feine Mineralwasser, was da rauskommt, wenn ich Gäste hier habe, die holen sich zum Teil echt eine Flasche, dann nehmen sich echt eine Flasche und fühlen sich, als ob die das so lecker finden.
Ah, okay, interessant.
Also,
ja. Geschmäcker sind verschieden.
So sieht's aus. Also das wollte ich nur mal an der Stelle erwähnen, liebe ZuhörerInnen. Pomelo oder Himbeeren?
Ha, wie gemein. Das musste ich im Fragebogen als, oder musste ich meine Lieblingsfrüchte angeben, glaube genau. ich. Ne? Und ich habe beide angegeben. Im Moment Pomelo, weil man sie keine Himbeerenfrische bekommt. So.
Okay. Ich bin jetzt bei der nächsten Kaffee- oder Tee-Frage echt gespannt, ob du sie beantworten kannst.
Okay.
Und zwar Ostkapelle oder Westkapelle?
Hauptsache Meer.
Hauptsache Meer, aber du warst schon mal da.
Ja.
Denn das ist ja, wenn man aus NRW kommt oder zumindest aus der Ecke, wo wir herkommen, so, wir fahren ja nicht an die deutsche Nordsee, wenn man mal ins Wasser möchte, sondern an die niederländische.
Genau.
Und da ist ja dann Middelburg, Westkapelle, Ostkapelle, Vlissingen, Domburg und Zoutelande.
Genau.
Ganz oben dabei.
Genau,
ja.
Man ist relativ schnell da und kann da mal einen schönen Ausflug oder einen Urlaub verbringen. Ja.
Kurpark oder Schlossinsel?
Schlossinsel, weil man da eigentlich beides hat, weil man einen wunderschönen Blick rüber in den Kurpark hat.
Ja. Asiatische oder europäische Küche?
Schwer, weil ich bin schrecklich verfressen und mag fast alles gerne. Asiatisch.
Asiatische Küche. Okay, was ist dein Lieblingsort in Bad Pyrmont?
Ja, ich muss ja eigentlich schon die Schlossinsel sagen. Also wie gesagt, ich finde, Pyrmont hat wunderschöne Orte und ganz, ganz viele. Aber die Schlossinsel ist für mich persönlich einfach was Besonderes. Und man hat einfach, man kann den ganzen Tag da verbringen. Man kann ins Museum gehen, man kann sich auf die Terrasse setzen und die Sonne genießen. Mhm. Man kann rüber in den Kurpark blicken. Ja, die Schlossinsel, ganz klar.
Und auf der Schlossinsel selber auch ein Lieblingsort?
Die Terrasse.
Die Terrasse.
Das ist einfach total schön. Man hat da fast den ganzen Tag Sonne, man hat einen herrlichen Blick, man kann einen leckeren Kaffee da trinken.
Ich würde sagen, ist jetzt auch so ein Kaffee.
Genau, oben, ne? Ja, jetzt im Winter leider geschlossen, aber im Sommer ist das einfach traumhaft. Ja.
Hm? Muss ich sagen, wo ich das gesehen habe, da war ich echt begeistert von dem Design.
Ja,
ne? Also super, es sieht süß, ja, ne? Wirklich, ja, aus wie als Teil vom Schloss.
Genau, ne? so ein Minischlösschen.
Hm? Ja. Ja, und du bist da ja als Museumsleiterin und jetzt mal ganz direkt gefragt, wischst du da eigentlich nur Staub im Museum?
Nee, also es ist echt der vielseitigste Job, den man sich so vorstellen kann, aber das mache ich nicht, das machen unsere fleißigen Helferlein.
Ja, vielseitig ist ja genau das Stichwort, weil ich kenne Museen, also na klar, es gibt dann hier und da mal Museen, wo man auch aktiv selber was erleben kann, nur jetzt einfach nur rumgehen und gucken, so, du hast ja gesagt, dass das Museum so ein bisschen erlebbarer machen möchtest. Und wie machst du das und was sind da konkret deine Aufgaben?
Ja, also irgendwie, ne, wenn man so ins Museum geht und sich auch vorstellt, was machen die Leute, die da arbeiten, dann, man kennt denjenigen, der an der Kasse sitzt und einem das Ticket verkauft. Man kennt vielleicht noch die Aufsicht und vielleicht jemanden, der Führung macht. Ne? Mhm. Aber im Hintergrund ist es einfach vielseitiger, weil das Museum, man sagt, man hat drei Kernaufgaben als Museum. Mhm. Das ist Sammeln, ausstellen, vermitteln und bewahren. Das sind so unsere drei Aufgaben. Das heißt, ganz viel läuft eigentlich im Hintergrund. Ne? Wir sammeln alles, was mit Pyrmont und der Pyrmonter Geschichte zu tun hat. Mhm. Wir müssen uns darum kümmern, dass das eben entsprechend aufbereitet wird, dass man das findet, dass es konservatorisch vernünftig gelagert wird. Also das passiert eben im Hintergrund. Und dann stellen wir eben aus und wollen das eben, das, was ich ja eben auch schon gesagt habe, was mein Antrieb ist, das vermitteln.
Das heißt, ihr müsst euch auch Gedanken machen, wie kann ich sowas einlagern? Also was bedeutet das? Trockene Luft oder?
Genau. Also das ist zum Teil echt tricky, weil wir haben eben eine sehr unterschiedliche Sammlung. Wir sind jetzt kein Kunstmuseum, das irgendwie nur Ölgemälde in seinem Depot hat, sondern wir haben Sachen aus Holz, aus Metall, aus Papier, aus Leinwand und alle diese Dinge haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Und wie mit einer guten Zigarre, die muss ja auch in so einem Schrank lagern oder auch bei
Weinen. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Und das ist natürlich in so einem alten Gemäuer gar nicht so einfach. Da
hat man schon Wasser getrunken, falls jemand die Nebengeräusche stören, das man gerade am Rande bemerkt.
Genau. Ja, genau, das ist eben so die Herausforderung, ne, was auch so einfach unsere Aufgabe als ja historisches Gedächtnis der Stadt ist. Genau, und dann kommt eben das Vermitteln und das Ausstellen und das ist eben total spannend für mich, weil ich eigentlich ganz viel Freiheiten dabei habe. Also ich kann mir im Prinzip die Themen, die ich behandle in Sonderausstellungen, selber ausdenken. Da bin ich, also ich spreche das natürlich immer mit der Verwaltung ab, mit dem Stadtrat und so, aber eigentlich habe ich da sehr, sehr viel Freiheit. Und das ist sozusagen mein erstes Anliegen, dieses Ausstellungsprogramm ganz vielseitig zu machen. Weil ich weiß, dass nicht jeder sich für Kunst interessiert, nicht jeder interessiert sich für Geschichte und der nächste interessiert sich dann mehr für Technik. Also die Interessen sind ganz unterschiedlich gelagert und ich finde, dass wir als Museum die Chance haben, jeden mal zu locken zumindest.
Wie machst du das? Also ich sag mal, von Silke Schauer wissen wir, es gibt einmal im Jahr eine große Messe, da werden Veranstaltungen oder da präsentieren sich Künstler den Veranstaltern, sondern werden die ausgewählt. Ist das in der Kunst gleich?
Also so Messen in dem Sinne nicht, aber du musst natürlich immer deine Augen und Ohren offen halten. Ne? Also man guckt so, was machen die anderen Häuser, man tauscht sich auf Tagungen aus und dann ist das ganz oft irgendwie Zufall, dass jemand sagt, ich habe gerade eine Ausstellung zu dem und dem Thema gemacht, wäre das nicht was auch für euch, ne? Oder passt das nicht zu euch auch? Manchmal ist es auch so, dass man gezielt irgendwie denkt, oh, das Thema fände ich mal spannend und dann, ja, Google und los geht's. Mal gucken, wer vielleicht schon mal was zu dem Thema gemacht hat. Vielleicht kann man das dann auch nicht immer 1:1 übertragen, aber man kann sich da eben austauschen und dran orientieren. Und wenn es eben um Pyrmonter-Themen an sich geht, dann müssen wir die Ausstellung komplett selber machen. Ne? Also da können wir jetzt nicht auf das Know-how oder andere Partner zurückgreifen.
Klar, ja.
Und macht mir auch total viel Spaß, weil man dann wirklich von der Idee bis nachher die Bilder an die Wand hängen, alles selber macht und alles selber in der Hand hat.
Ja, sehr interessant. Und das klingt echt vielseitig. Also das hat nicht nur was mit Staubwischen zu tun.
Genau.
Wie wir jetzt gerade feststellen.
Kommt nach für Mord. Vergesst doch eure Alterssorgen. Hier freut man sich an jedem Morgen. Auf Frühsport und Holunder-Tee.
Hast du ja auch schon im Pyrmonter Schloss gesagt, nur lesen und nur gucken, da fehlt noch ein bisschen was. Was ist denn jetzt dazugekommen?
Also wir haben verschiedene Angebote, die jetzt natürlich, der übliche Spruch, Corona-bedingt ein bisschen zurückstecken mussten.
Ja.
Genau, aber wir haben also wirklich ein relativ einfaches, aber echt wichtiges Angebot, sind öffentliche Führungen. Die bieten wir 3-mal in der Woche an und das ist einfach schon was ganz anderes. Wenn ich alleine ins Museum gehe und mir da alles durchlesen muss und angucken muss, dann fehlt mir manchmal der Zugang. Aber wenn da einfach eine Person ist, die mir eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lebhaft was dazu erzählt, dann weckt man ein ganz anderes Interesse. Also das ist so ein ganz niedrigschwelliges und einfaches Angebot schon mal.
Wo kann ich das denn buchen? Also komme ich zu den Führungen hin?
Die öffentlichen Führungen, die braucht man gar nicht buchen. Ach. Also die sind dienstags, donnerstags und sonntags immer um 15 Uhr einfach an die Museumskasse kommen und los geht's. Kostet auch nicht extra, kostet nur den normalen Museumseintritt. Und unsere Ehrenamtlichen oder auch unsere Mitarbeiter, die erzählen dann eben was zur Pyrmonter Geschichte. Also eigentlich der ideale Einstieg für einen Pyrmont-Urlaub.
Das hört sich doch gut an und direkt mal ein Geheimtipp hier im Podcast.
Genau. Ja.
Jetzt wollte ich gerade tatsächlich auf was anderes hinaus, aber wir haben jetzt ja doch eine sehr gute Information bekommen. Du hast was mit der Theaterkompanie zusammen gemacht.
Genau. Ah. Genau. Und zwar haben wir gemeinsam einen Audioguide entwickelt. Das ist natürlich, also vielleicht schafft man es nicht zu den 3 Terminen um 15 Uhr ins Museum, aber möchte trotzdem eben was erzählt bekommen. Und wir haben mit der Theaterkompanie einfach das riesengroße Glück, dass wir die absoluten Experten hier in der Stadt haben.
Ja.
Also als wir diese Idee hatten, einen Audioguide zu machen, habe ich auch ganz lange überlegt, wie geht man das überhaupt an? Weil auch wenn man in große Museen woanders geht, die haben inzwischen Multimedia-Guides, wo man im Prinzip so ein Tablet in die Hand bekommt und noch Filmchen sehen kann und was weiß ich alles. Da habe ich mich eigentlich bewusst dagegen entschieden, weil ich finde, die Stärke von einem Museum ist das Originalobjekt. Also irgendwie ein Tablet und Multimedia und das alles habe ich inzwischen zu Hause und im Zweifelsfall besser und moderner, als das ein Museum hat. Aber zu Hause habe ich halt nicht irgendwie ein Instrument, auf dem schon für Königin Luise gespielt wurde, was 300 Jahre alt ist.
Ah, also ich höre gerade schon raus, der Audioguide ist nicht einfach nur das, was auf den Schildern steht, wird vorgelesen.
Genau, das ist es nämlich nicht. Und das war dann eben so der Punkt, okay, also ich möchte nur was zum Hören, wo mir eben der Erzähler das näher bringt, das Objekt, was ich da sehe. Und dann hatte ich mit verschiedenen Firmen da auch Kontakt und Das ging alles immer so mehr oder weniger in die Richtung, die lesen mir die Schilder vor oder im Zweifelsfall ziehen sie noch so ein paar Wikipedia-Infos dazu.
Juhu, ja.
Genau, so war dann auch meine Reaktion. Und die Theaterkompanie, die brennt natürlich ganz anders für Pyrmont und die Pyrmonter Geschichte.
Ja.
Und das war super, eine super schöne Zusammenarbeit, weil wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, was stecken da denn wirklich für Geschichten hinter den Objekten.
Mhm.
Und was interessiert auch die Besucher und was ist so ein Mehrwert für die Geschichten? Also wir haben zum Beispiel, wenn man bei uns ins Museum kommt, haben wir so eine große Porträtgalerie mit den berühmtesten Pyrmonter Kurgästen. Und wenn ich jetzt ins Museum komme, dann weiß ich, okay, diese ganzen berühmten Persönlichkeiten, die waren alle schon in Pyrmont. Und Zar Peter den Großen, den kenne ich vielleicht auch noch und Goethe auch nicht. Aber ich sag mal so, bei Mendelssohn oder Nikolai, da hört es bei vielen schon auf. Mhm. Hat es bei mir ehrlicherweise auch. Und unser Audioguide erzählt einfach mal, was sind das denn für berühmte Persönlichkeiten? Was haben die gemacht? Man hört auch mal einen Originaltext von denen. Also das ist so ein bisschen,
ja,
ne, man wird ganz anders an die Personen und Geschichten herangeführt.
Also ein richtiges Erleben in dem Moment.
Ich hoffe es, ja, genau.
Ist der schon raus oder ist es noch
der ist schon raus, genau. Mhm. Man bekommt also entweder die Geräte, so Leihgeräte bei uns an der Kasse und dann gibt es immer auf dem Boden, gibt es so Punkte, wo man dann eine Nummer eingeben kann. Man kann es aber auch, jetzt gerade in Corona-Zeiten, wer das lieber möchte, mit seinem eigenen Smartphone abrufen. Mhm. Da gibt es am Anfang einen QR-Code und dann kann man das eben über eigenes Gerät hören. Und auch noch ein kleiner Extra-Service. Wir wissen, dass das sehr, sehr viel ist. Also insgesamt ist der Audioguide 3 Stunden lang.
Ach, ja.
Das ist uns völlig klar, dass den niemand bei uns im Museum hören wird. Aber man kann ihn eben auch zu Hause weiterhören. Wenn man ein bisschen Blut geleckt hat und sagt, mhm, oh, das interessiert mich auch noch, dann über unsere Homepage oder man kann auch einen Flyer bei uns mitnehmen mit QR-Code und zu Hause weiterhören.
Ja, sehr interessant.
Kommt nach Das Bad ist nichts für Wasserscheue. Hier kannst du trinken ohne Reue. Täglich 4 Liter sind nicht viel.
Wie kann man denn ein Umdenken herbeirufen? Also, ich sag mal, ich bin ganz ehrlich. Mhm. Mein persönliches Klischee so von Museen, also meine Eltern, auch wenn sie es jetzt gerade wahrscheinlich hören, wir mussten früher, wenn wir mal in Prag oder irgendwo in irgendwelchen Städten waren, immer in die Museen rein. Und ich fand das so furchtbar uninteressant, dass ich da heute irgendwie so ein, ja, so ein Museum, ja, lass mal.
Mhm,
ne? Wie kriegt man so ein Umdenken bei solchen Leuten wie mir hin? Also wie kannst du mich jetzt begeistern?
Ja.
Komm doch mal nach Bad Pyrmont, komm jetzt mal ins Museum und das ist toll. Das ist nicht nur Bilder gucken.
Ja, super schwer, sage ich ganz ehrlich.
Oh, okay.
Genau, weil ich glaube, einfach dieses denjenigen erstmal locken, das ist das Schwerste. Wenn man erstmal den Schritt in ein Museum gemacht hat, was vielleicht ein bisschen moderner ist und im Glücksfall vielleicht auch noch irgendwie zu einer Veranstaltung oder so denjenigen bekommen hat, dann glaube ich oder hoffe ich, dass das immer einfacher wird, dann öfter mal ins Museum zu gehen. Aber so diesen ersten Schritt, wenn man eben dieses Vorurteil im Kopf hat, ist super schwer. Also wir versuchen es eben, so diesen ersten Schritt zu gehen, eben über Werbung, über Social-Media-Kanäle, wo wir einfach versuchen zu kommunizieren, hey, ihr müsst hier nicht in eurem feinsten Sonntagsanzug reinkommen. Ne? Museum ist nicht irgendwie elitär, auch wenn wir in einem Schloss sind, sondern ihr könnt hier einfach von eurer Wanderung mit Regenjacke und egal wie ihr gerade aussieht und guckt einfach mal. Also das ist so das, was ich als ersten Schritt irgendwie gerne kommunizieren möchte. Und dann glaube ich einfach, dass unsere Ausstellung schon mal, dadurch, dass sie sehr modern aufgebaut ist,
Was heißt modern für Nicht-Museumskenner? Was bedeutet das?
Also du wirst zum Beispiel nicht mit Textwüsten überfordert. Ne? Mhm. Also ich kenne das auch so, es gibt Ausstellungen, da kommst du hin und du siehst erstmal irgendwie 10 Tafeln mit jeweils Text ohne Ende.
Ja.
Und du denkst schon so, oh nee, da setze ich mich eigentlich lieber zu Hause hin und lese ein Buch.
Damit hast du gerade schon eine Sache gesagt, die mich jetzt begeistern würde.
Mhm.
Dahin zu gehen, weil genau das habe ich im Kopf.
Genau,
ne?
Genau. Und das ist eben nicht. Du kommst bei uns rein und du siehst historische Gegenstände, schöne Gegenstände, die einen erstmal irgendwie hoffentlich neugierig machen. Ne?
Mhm.
Deshalb unser erster Raum ist, also in der Dauerausstellung jetzt, den nennen wir auch Salon. Und man wird eben im Empfang von eben diesem großen Klavichord, also ein historisches Instrument.
Mhm.
Da ist ein großer Roulette-Kessel, ne, was schon mal irgendwie vielleicht was Außergewöhnliches ist in einem Museum. Ich kann mir einfach Sachen angucken und wenn ich was darüber wissen möchte, dann habe ich eben da eine kleine Info und erfahre relativ schnell die Zusammenhänge, ohne da jetzt stundenlang stehen und lesen zu müssen.
Interessant.
Ja, genau. Also. Und dann eben der ideale Schritt ist einfach so, ja, Veranstaltungen bei uns mitmachen. Also eine Führung, wir machen auch Vorträge oder Lesungen. Wir haben eine Rallye für Kinder, dass man so mit der Familie auch mal über die Schlossinsel und ins Museum gehen kann und das alles auf eigene Faust erkunden. Ne? Also so ein bisschen niedrigschwelliger.
Mhm. Ja, sehr interessant. Ich glaube, bei so einer Rallye wäre ich damals auch dann nicht so abgeneigt gewesen. Ja.
Ja, ja, das ist total cool, weil man irgendwie so ein bisschen, ne, man ist gefordert. Also du musst nicht nur einfach was passiv aufnehmen, sondern du musst dir wirklich Gedanken machen und so ein bisschen auch Rätsel raten und suchen. Und mal kannst du auch einfach was malen. Ne? Wir haben so Zeichen im Tunnel zum Beispiel, die man erstmal finden muss und dann muss man die abmalen. Also es gibt ganz verschiedene Aufgaben, auch unterschiedlich schwer.
Und dadurch erlebt man dann die Geschichte von Bad Pyrmont und da auch trägt meine nächste Frage. Was macht denn Bad Pyrmont im Hinblick auf die Historie so besonders?
Naja, unser Ruf ist ja immer noch der des Fürstenbades. Also das ist schon echt interessant, wenn man sich überlegt, dass hier einfach das Who is Who des europäischen Adels, des Bürgertums sich die Klinke in die Hand gegeben hat. Ich sage mal, also es gab ja diesen Fürstentreff, was ja so ein bisschen der Startschuss war, oder diesen Fürstensommer. Und ich sage mal, das ist heute wie so ein G20-Gipfel. Ne? Also auf einmal sind alle wichtigen Entscheidungsträger Nordeuropas an einem Ort versammelt.
Und, interessanter Vergleich, ja. Ne?
Also es ist sicherlich ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem, vielleicht kann man diese Parallele ziehen. Und das ist einfach was sich ja relativ lange in der Geschichte durchgezogen hat, dass man sich hier getroffen hat. Und die Kur war ganz bestimmt ein Aspekt, das war der Auslöser und die Leute brauchten sicherlich auch Heilung, die hier hingekommen sind, aber dieser soziale Aspekt ist ganz, ganz wichtig und nicht zu unterschätzen, also dass man hier hingekommen ist, um sich auszutauschen. Also wir haben ein oder mehrere sehr interessante Kurlisten. Das ist so ein Ding, die hängen auch bei uns in der Ausstellung. Das sieht auf den ersten Blick eher langweilig aus. Aber die wurden schon seit ungefähr 1700 angefertigt. Mhm. Und jeder Kurgast, der nach Pyrmont kam, ist in diese Kurlisten eingetragen worden. Und bis in die 50er Jahre waren diese Kurlisten öffentlich. Das heißt, genau, das ist total krass heute in Zeiten von Datenschutz. Völlig undenkbar, genau. aber diese Kurlisten lagen eben öffentlich aus. Und man hatte ja auch früher nicht so die Kommunikationsmöglichkeiten wie heute mit Handy und E-Mail und so. Das heißt, man kam hier hin und konnte gucken, wer ist denn noch in der Stadt? Mit wem kann ich mich austauschen?
Ne? Ach, das war der Hintergrund. Ah, okay. Also die schon abgereist sind, die waren dann weg?
Genau.
Ja. Und, okay.
Ja.
Also quasi wie so ein Facebook.
Genau.
Ja.
Ja, genau. Pyrmont hat Facebook erfunden, fast.
Yeah. Mark Zuckerberg kann einpacken.
Genau.
Ja, super interessant. Und das war es jetzt auch schon abschließend zu dem großen Thema Museum. Fand ich super spannend und ich habe mir das jetzt schon vorgenommen. Also ich werde den nächsten Besuch über die Karnevalstage bekommen, weil mit Feiern ist dieses Jahr nicht so viel.
Stimmt,
und
leider,
ich denke mal, dann werde ich das Museum besuchen.
Sehr gerne, würde mich freuen.
Komm ich mal vorbei.
Kommt nach Pyrmont, wer hier mal war, der ist gleich jünger. Das Moor wird wie ein Jugendstünger. Die Haut wird straff, das Haar ist glänzt.
Jetzt reden wir ja nicht über das Alter, sondern über die Generation, die wollen wir ja so ein bisschen herausfinden. Und da jetzt direkt die Frage, welches historische Ereignis war in deinem Geburtsjahrzehnt ein sehr präsentes?
In meinem Geburtsjahrzehnt? Schummel ich mal ein bisschen, fast nach hinten, der Mauerfall. Da kann ich mich tatsächlich dunkel dran erinnern.
Ja, damit haben wir so einen kleinen Einblick, aus welcher Generation du kommst.
Kommt nach Pyrmont, gibt es am Gondelteich Duenten, triffst du vielleicht einen Prominenten, der Kurt hier ganz inkognito.
Ja, jetzt geht es um den Koffer für die letzte Reise, einmal jenseits und zurück. Das generelle Thema jenseits ist ja ein Thema, was von Generation zu Generation unterschiedlich gesehen wird, und zwar vor allem auf das Alter bezogen. Also ich sag mal, die Nachkriegsgeneration, da ist das Thema gerade super präsent. Mhm. Bei den Babyboomern, die machen sich jetzt so langsam Gedanken, wie ist das überhaupt mit dem Testament und Co. Die Generation Millennials, naja, okay, irgendwann ist man halt tot, aber da macht man sich jetzt noch keinen Kopf drüber. Mhm. Die Generation Z, ich glaube, für die ist das noch überhaupt nicht interessant. Mhm. Und da gibt es jetzt eine Ausstellung bei euch, so eine Sonderausstellung, die um Fritz Roth handelt. Kannst du uns da ein bisschen was näher zu erzählen?
Sehr gerne. genau, das ist eine Ausstellung, die hat ein Bestatter aus Bergisch Gladbach, aus meiner Heimatstadt, das ist aber jetzt tatsächlich Zufall, initiiert. Fritz Roth ist so ein Pionier auf dem Bereich der Trauerarbeit in Deutschland. Mhm. Also zum Beispiel hat er auch den ersten privaten Friedhof in Deutschland gegründet.
Kann ich mir das denn vorstellen, privater Friedhof? Also die meisten sind, glaube ich, städtisch, ne?
Genau, genau. Also das ist ein Friedhof, wo fast alles erlaubt ist. Also ich war auch erst einmal da, aber die Gräber sind total bunt gestaltet. Da finden Konzerte statt auf dem Friedhof. Mhm. Also ich habe mich das so ein bisschen an Mexiko, ne? Die haben ja auch so eine interessante Trauerkultur
erinnert. Da sind ganz viele Gruften auch überirdisch und so in Mexiko, ne?
Ja, genau. Also das ist einfach im Prinzip, jeder darf da sein Grab und seine Trauer so gestalten, wie er das möchte, ohne sich an Konventionen halten zu müssen. Ne? Also das, woanders wäre das vielleicht auch möglich, aber da traut man sich vielleicht nicht so.
Ja, das ist ja sehr, sehr streng.
Genau, ne? Wenn die anderen das nicht machen, dann mache ich das lieber auch nicht. So, ne?
Ja, auch von den, man darf es ja auch
gar nicht. Aber man darf es wahrscheinlich auch gar nicht, genau. Ja. Also wie gesagt, er ist so ein absoluter Vorreiter auf diesem Gebiet und er hat eben eine Ausstellung initiiert, wo er ganz viele Menschen angesprochen hat, Menschen unterschiedlichsten Alters, unterschiedlicher Schichten, unterschiedlicher Herkunft, also wirklich einmal quer durch die Gesellschaft und hat darum gebeten, den Koffer für die letzte Reise zu packen. Also er hat ihnen die Koffer zur Verfügung gestellt und die sollten sich eben Gedanken machen, was würde ich mitnehmen auf die Reise in ein mögliches Jenseits.
Also was kann ich da auch im Jenseits dann verwenden?
Genau, also das konnte in die Richtung gehen, das haben auch viele so gemacht. Und also das ist das Spannende eben, diese Koffer, die da zurückgekommen sind, sind so unterschiedlich wie die Menschen auch. Also da sind Koffer dabei, wo die Leute einfach praktische Sachen gepackt haben. Ne? Also irgendwie was zum Zeitvertreib, eine Flasche Wein, Bücher und Sudoku-Heft. Ne? Also so in die Richtung. Dann gibt es aber auch ganz spirituelle Antworten. Also was ich ganz faszinierend fand, da war ein, oder ist ein Metzgermeister dabei. Hat er
ein Schlachtermesser mitgenommen?
Nein. Der hat vier Worte in den Koffer gepackt. Ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Liebe, Entschuldigung, Nein. Dritte weiß ich jetzt gerade nicht, aber das fand ich schon so interessant, so dass man sagt, so mir ist nichts Materielles wert, sondern das, was mein Leben irgendwie ideell geprägt hat. Das nehme ich mir mit für.
Auch interessant, dass das von einem Metzgermeister kommt, wo ja eher das Tischel da ist, das sind so raue.
Total.
So also, null in diese Richtung.
Genau, Menschen, genau. Ja, also wirklich ganz, ganz vielseitig. Und was ich eben das Spannende bei dieser Ausstellung finde, ist, dass sie jetzt eigentlich gar nicht so traurig ist. Ich finde, es ist ein sehr, sehr lebensbejahendes Thema, weil es darum geht, dass man sich bewusst macht, was ist mir denn jetzt in meinem Leben hier und jetzt wichtig. Also das geht nicht darum, jetzt wirklich ein Sudoku-Heft einzupacken. Ne? Also wenn ich das gerne mache, kann ich das einpacken. Aber trotzdem, sich so besinnen, was ist wichtig und was muss ich vielleicht auch mehr wertschätzen.
Ja, stell ich mir super spannend vor.
Genau, und wir machen das eben zusammen mit dem Hospizverein hier in Pyrmont. Und die Ausstellung wird sehr, sehr intensiv begleitet. Das heißt, man kann sich die natürlich auch individuell anschauen bei uns im Museum. Aber wir machen verschiedene Lesungen, Vorträge. Wir bieten zwei Exkursionen hier auf den Oesdorfer Friedhof an zum Beispiel. Ah, okay. Das ist auch mal so was Besonderes. Ne? Jeder kennt irgendwie einen Friedhof, aber was da für Geschichten hinterstecken und gerade auch so ein geschichtsträchtiger Friedhof wie hier der in Oesdorf, das wird dann so ein bisschen erläutert. Und auch da werden wir öffentliche Führungen anbieten. Also wer sich zu dem Thema dann in der Gruppe ein bisschen austauschen möchte, das wird dann eben nicht so eine klassische Führung, sondern eben mehr so eine Art Gespräch.
No. Ja, super, super spannendes Thema und da sind jetzt nur Koffer von Bad Pyrmont an?
Nee, also in der Ausstellung, die bei uns im Schloss zu sehen sein wird, das sind die Originalkoffer, die Fritz Roth damals hat packen lassen.
Damals heißt?
Die Ausstellung ist tatsächlich schon, ich glaube, Ende der 2000er Jahre entstanden.
Ach, okay.
Genau, und die ist auch schon fast weltweit oder weltweit getourt. Also ich glaube, in Wien war sie, in Mexiko hatten wir gerade schon, in Deutschland. Also die gab es schon an ganz vielen Orten zu sehen. Und wir werden das ein bisschen erweitern. Das heißt, wir haben auch schon einen Aufruf gestartet hier in Pyrmont und haben Pyrmonter eben gebeten, ihre Koffer zu packen. Haben auch da echt schon richtig viel Resonanz. Das hat mich riesig gefreut. Und die Koffer werden wir in der Stadt verteilen. In Schaufenstern werden die zu sehen sein, an öffentlichen Orten, sodass man überall in der Stadt schon mal so kleine Teaser oder Appetithappen zu dieser Ausstellung hat.
Wo wir auch wieder beim Thema wären, wie locke ich Leute ins Museum.
Genau.
Ne?
Ja.
Gibt es da überhaupt ein konkretes Ziel? Also klar, dass man sich damit beschäftigt, aber gibt es darüber hinaus noch Dinge, wo Fritz Roth gesagt hat? Oder anders, warum hast du denn gesagt, ich möchte diese Ausstellung hier in Bad Pyrmont haben? Was war dein innerer Anlass, das hier hinzuholen?
Ich glaube, dass es schon eigentlich das wichtigste Ziel ist, dass wir als Museum es schaffen, Leute zum Nachdenken anzuregen, irgendwas mit auf den Weg geben. Also ich will nicht als Museum irgendwie belehren oder irgendwie eine richtige Meinung vorgeben, sondern das ist unsere Chance, dass wir Leute eben zum Nachdenken anregen können. Vielleicht auch über Sachen, über die man sich vorher noch keine Gedanken gemacht hat. Also das mit dem Koffer ist jetzt ein extremes Thema, aber man kann auch Sachen anbieten. Also zum Beispiel jetzt zum Ende des Jahres planen wir eine Experimentierausstellung zum Thema Strom. Ist was völlig anderes. Und ich persönlich, ich habe überhaupt keine Ahnung von Physik, ich war eine Niete in der Schule. Aber eben als Museum hat man die Chance zu sagen, so guck dir das mal an, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit, beschäftige dich mal damit und vielleicht nimmst du was mit. Und das ist für mich schon, also wenn ich das erreiche, dass man einfach etwas mitnimmt aus einer Ausstellung, dann bin ich schon echt glücklich.
Das heißt, man kommt aus dem Museum und denkt dann plötzlich anders über seine Steckdose zu Hause nach, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Oder man hat so ein Aha-Erlebnis. Ne? Mhm. Das wäre schön, genau. Und bei der Kofferausstellung ist es genau das. Also ich werde die Leute jetzt nicht so erreichen, dass das irgendwie deren Denken oder dauerhaft beschäftigen wird. Aber trotzdem, also so dieses Thema, was man gerne natürlich auch vor sich herschiebt. Ich glaube, keiner denkt gerne über den Tod nach, aber wir müssen es. Es trifft uns alle in irgendeiner Form, früher oder später.
Ja.
Und je mehr man sich damit beschäftigt, glaube ich, das tut einfach gut.
Ja. Also ich bin gerade selber in dieser kurzen Phase des Nachdenkens. Von da habe ich auch gerade meine Moderation voll so wie nebenbei gepackt und war jetzt gerade echt so ein bisschen so, was würdest du denn eigentlich in den Koffer reinpacken? Also da war ich jetzt gerade echt drin. Ich hoffe, dass das bei den ZuhörerInnen auch angekommen ist und vor allem, dass da jetzt auch die Lust entsteht, Bad Pyrmont dann nochmal in diesem Kontext auch zu erleben und dann auch das im Museum zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gefragt habe. Die Koffer stehen jetzt schon im Schloss?
Noch nicht. Oder? Wir eröffnen am 9. März. Das heißt, ab dem 10. ist die Ausstellung zu sehen bis Ostern. Also 6 Wochen insgesamt.
Interessant. Ja, dann das passt ja auch auf jeden Fall mit der Folge.
Ja, perfekt.
Und für meinen Museumsbesuch passt es dann nicht. Dann muss ich vielleicht sogar zweimal ins Museum.
Ah, das schadet nicht.
die Antwort habe ich erwartet. Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass wir auch aus Pyrmont Leute drin, beziehungsweise dass generell Menschen ihren Koffer gepackt haben, die berühmt sind, die nicht berühmt sind, die man einfach kennt, die man nicht kennt, aus verschiedensten Kreisen. Und der Aufruf in Bad Pyrmont wurde ja auch gestartet. Wer gehört denn zu den Bekannten hier aus Bad Pyrmont?
Ja, wir haben total Glück, dass es uns fast ähnlich wie Fritz Roth gelungen ist, ein paar bekanntere Pyrmonter zu gewinnen, aber dass eben auch wirklich aus der Bevölkerung von Leuten, die wir vorher nicht kannten, im Koffer gekommen sind oder kommen werden. Aber also unser Kurdirektor Dr. Fischer hat zum Beispiel schon einen Koffer gepackt. Unser Bürgermeister wird sich beteiligen. Jörg Schade von der Theaterkompanie, der war ja, glaube ich, auch schon im Podcast.
Also der Erste, ja.
Ja, genau. Der wird sich beteiligen. Also man wird schon einen Koffer entdecken von Pyrmontern, die man auch kennt. Ja,
ja, super spannend. Und nochmal der Aufruf, gucken Sie in den Koffer. Und erleben Sie das Thema und gehen Sie da mal bewusst mit um, beziehungsweise Sie werden zum Nachdenken angeregt.
Das wäre total schön.
Wir wollen ja nicht sagen, denken Sie nach. Das habe ich jetzt schon gelernt. Ja, und die klassische Frage zum Schluss, und da bist du ja vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen, indem du gesagt hast, ja, ich gehe natürlich mit Gästen auf die Schlossinsel und ins Café. Wie ist denn so ein perfekter Tag mit deinen Gästen? Weil ich denke mal, du wirst es ja ähnlich so haben wie ich.
Ja,
dass dann ab und zu mal Gäste aus Bergen-Stadtbach zu dir kommen. Was machst du mit denen?
Ja, hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, ne? Wetter und Jahreszeit, aber ich finde es einfach total schön, durch die Stadt zu bummeln, die Atmosphäre zu genießen, durch den Kurpark zu gehen, einfach so dieses Flair auf sich wirken lassen. Also das wäre für mich immer der Einstieg. Ich wohne ja tatsächlich nicht in der Stadt direkt, sondern auf dem Berg hier, auf dem Hagen. Und auch das wäre was, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, mal eine Radtour machen oder ein bisschen hier die Berge hochwandern, weil man einfach einen wunderschönen Ausblick auf dieses Tal hat. Also wenn da das Wetter mitspielt, und das muss jetzt gar nicht mal strahlender Sonnenschein sein, ne? Also zum Beispiel auch wenn Pyrmont im Nebel liegt, das hat manchmal so ganz mystische, schöne Momente. Also das wäre auch was man gut machen kann. Abends natürlich unbedingt irgendwie eine Kulturveranstaltung, entweder ein schönes Konzert oder hier im Theater oder wir haben ja auch ein super Kino mit einem schönen Programm, ne? Also nicht immer nur die Blockbuster-Filme und köstliches Popcorn gibt es dort. wenn das Wetter nicht so toll ist, dann auf jeden Fall in die Hofelandtherme. Und tatsächlich in den Außenbereich, also ich bin nicht so der Sauna-Fan, aber also ich finde es total schön, wenn es kalt und öselig draußen ist, dann
ins Außenbecken.
Oh, super gut. Also wenn meine beste Freundin aus Essen kommt, dann steht das regelmäßig auf dem Programm. Ja, und dann einfach noch lecker irgendwo was essen gehen, ne? Am besten auf der Hauptallee.
Was sagen die Leute, wenn sie dich besucht haben, die hier noch nicht waren, wenn sie wieder gehen?
Die meisten sind überrascht. Das ist,
Darauf wollte ich hinaus.
Halt. Genau.
Die Menschen, die hier wohnen, die das ja alles kennen, für die ist das ja normal.
Ja.
Aber das wollte ich an der Stelle einfach mal erwähnen. Also, oder einfach mal wissen, ob das bei dir auch so ist. Also, ich kriege auch regelmäßig das Feedback. Wow.
Genau. Das ist total krass, weil auch wenn die Leute kommen, ne, schon allein so die Anreise, ne, ist relativ weit von der Autobahn weg. Und wenn man so auf die Karte guckt, hier ist jetzt nicht so viel drumrum, ne? Das, was ich eben meinte, mitten im Nirgendwo.
Ja.
Man erwartet echt so ein träges Kleinstädtchen.
Ja, allein als Rheinländer eine Stunde nicht auf der Autobahn zu sein, das ist schon
wir so. Wir sagen ja eigentlich, ne, wir wohnen an der und der Autobahn.
Ja, so. Richtig, ja. Genau.
Genau. Also das ist immer total schön, das den Besuchern zu vermitteln. Und das klappt eigentlich immer.
Ja, auch tatsächlich meine Erfahrung. Und damit sind wir auch schon am Ende von der 11. Episode, ne? Also dem Kölschen Jubiläum hier im Podcast. Und ja, ich hoffe, dass Sie viel mitnehmen konnten aus dieser Folge und wir Sie viel zum Andenken angeregt haben. Ja, und ich möchte mich verabschieden. Liebe Melanie, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir. Es hat total viel Spaß gemacht.
Ja, Dito. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder beim ersten Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht. Pyrmont persönlich. Ich bin Christian Gelig und sage Tschüss zusammen.
Ihr kommt schon nicht zum WhatsApp-Schreiben, weil wir dir hier die Zeit vertreiben. Mit Fango, Tango und noch mehr.